Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Rotloff.
Herzlich willkommen zu Folge 73 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Das Thema dieser Folge habt ihr den derzeit 26 Patronen von Viva Britannia zu verdanken. Über die Internetplattform Patreon unterstützen sie jede neue Sendung dieses Podcasts finanziell. Dafür gebührt ihnen einerseits mein tief empfundener Dank. Zum anderen habe ich für das Erreichen gewisser Finanzierungsmeilensteine Sonderthemen von Viva Britannia versprochen. Den zweiten dieser Meilensteine haben wir vor einiger Zeit erreicht und so geht es heute um eure Hörerfragen. Allen Einsendern von Fragen dafür an dieser Stelle schon herzlichen Dank. Da sich alle Fragen auch mehr oder weniger dem Thema einer bisherigen Folge zuordnen lassen, wird das Ganze heute ein wenig wie eine Bits & Bobs-Folge zum Jahresausklang. Los geht's. Paul Ahner und Marco Pieringer haben beide gefragt, was hat es mit diesen L-Schildern bei Fahranfängern auf sich? Beziehungsweise, wie funktioniert überhaupt das Führerscheinwesen auf der Insel? Was die beiden meinen? Häufig sieht man in Großbritannien Autos auf der Straße, die ein weißes Schild oder einen weißen Aufkleber mit einem großen roten L tragen. Das gehört mit dazu, wenn man einen dauerhaften Führerschein haben möchte. Im Einzelnen läuft das so. Wenn man als Jugendlicher auf der Insel ein Auto fahren möchte, muss man zunächst einen vorläufigen Führerschein beantragen. Den bekommt man recht schnell und sobald man 17 Jahre alt ist, kann man damit ein Auto fahren. Allerdings gelten dabei folgende Bedingungen. Man muss beim Fahren von einem offiziellen Fahrlehrer begleitet werden oder von jemandem, der mindestens 21 Jahre alt ist und der seit mindestens 3 Jahren selbst die Erlaubnis hat, ein solches Gefährt zu führen. Diese Person darf während der Fahrt auch ausdrücklich kein Mobiltelefon benutzen. Eine meines Erachtens sehr sinnvolle, wenn auch sehr spezifische Regel. Außerdem muss man als Fahranfänger eine eigene Haftpflichtversicherung besitzen und man muss anderen Verkehrsteilnehmern durch das eingangs erwähnte Zeichen mit dem roten L deutlich machen, dass man noch Learner, also Lernender ist. Wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind, darf man als Fahranfänger auf allen Straßen außer Autobahnen fahren. Man kann in Wales übrigens auch Autos mit einem roten D statt einem roten L begegnen. In Wales ist bekanntlich nicht nur Englisch, sondern auch Walisisch Amtssprache. Wem das nicht bekannt ist, dem sei Folge 30 von Viva Britannia empfohlen. Im Walisischen heißt Lernender jedenfalls Disker. Und so kann ein junger Waliser in Wales entweder ein rotes L oder ein rotes D zur Kennzeichnung seines Fahrerstatus wählen. Außerhalb von Wales ist das rote D aber nicht gültig, dann muss es ein rotes L sein. Um von der vorläufigen Fahrerlaubnis zu einem ordentlichen Führerschein zu kommen, muss man auf der Insel wie in Deutschland eine theoretische und eine praktische Fahrprüfung ablegen. Allerdings gibt es keinerlei Vorschriften, wie viele Fahrstunden mit einem offiziellen Fahrlehrer man vor der Prüfung zu absolvieren hat. Man kann also auch ohne formale Fahrstunden seinen Führerschein machen. In der theoretischen Führerscheinprüfung wird die Kenntnis des sogenannten Highway Codes abgefragt. Das sind die wesentlichen Verkehrsregeln für das Vereinigte Königreich, die man sehr kompakt in einem kleinen Büchlein findet, das sich auch für ausländische Autofahrer auf der Insel in jedem Fall lohnt, und sei es zur Auffrischung und Ergänzung der eigenen Theoriekenntnisse. Die praktische Führerscheinprüfung besteht dann aus 3 Teilen. Der erste Teil ist ein einfacher Sehtest, bei dem man ein Autokennzeichen aus 20 Metern Entfernung lesen können muss. Der zweite Teil sind einige Fahrzeugsicherheitsfragen, die es zu beantworten gilt, bevor man überhaupt die Zündung betätigt. Und der dritte Teil sind dann 40 Minuten praktischer Fahrtest, inklusive Einparken und Ähnlichem. Hat man seine theoretische und praktische Prüfung bestanden, darf man einen Antrag auf die Erteilung eines dauerhaften Führerscheins stellen. Allerdings gelten die ersten 2 Jahre, die man mit einem solchen dauerhaften Führerschein unterwegs ist, als Probezeit. Wenn man in dieser Zeit mehr als 6 Strafpunkte beim britischen Äquivalent der berühmten Punkte in Flensburg sammelt, muss man in die Nachprüfung. Im Englischen werden solche Strafpunkte als Points on the License bezeichnet. Während man in der 2-jährigen Probezeit ist, kann man ein grünes P für Probationary Period auf seinem Auto tragen, das ist aber freiwillig. Kommen wir nun vom Autofahren, also dem Thema der ersten Folge von Viva Britannia, zu dem der 2. Folge. Dem Wohnen. Marco Pieringer fragt, ist es in Großbritannien Pflicht, dass zum Verkauf stehende Immobilien auf eine gewisse Weise angeboten werden? oder wie kommen die immer gleichen Toilettenschilder von den Grundstücken zustande? Die kurze Antwort? Nein. In England und Wales gibt es keine allgemeingültige Bedingung, wie man eine Immobilie zu verkaufen hat. Aber Schottland hat da einige interessante Regeln. Die immer ähnlich aussehenden Werbeschilder sind aber darauf zurückzuführen, dass Immobilientransaktionen in der Realität fast immer über einen Makler laufen. Zunächst einmal, to let oder for rent heißt, dass ein Haus oder eine Wohnung zu vermieten ist. For sale wäre das Zeichen für einen Verkauf. Richtig ist aber, dass traditionell sowohl Verkäufe als auch Vermietungen meist über einen Makler laufen, also einen Estate Agent. Wie ich in Folge 2 berichtet hatte, haben Vermietungen auf der Insel erst in den letzten Jahrzehnten Fahrt aufgenommen. Früher wurden vor allem Häuser eigentlich immer nur verkauft. Die steigenden Immobilienpreise und die Finanz- und damit die Hypothekenkrise haben das Interesse an Mietwohnungen und Häusern aber noch einmal erhöht. In England und Wales kann man seine Immobilie auch privat verkaufen. Wenn man jedoch einen Makler einsetzt, gibt es durchaus einige Grundregeln. Man braucht einen ordentlichen Vertrag mit dem Makler und nachdem man den unterzeichnet hat, darf man die Immobilie auch nicht mehr am Makler vorbei privat veräußern. Alle Angebote müssen dann über den Makler laufen. Dafür ist der Makler verpflichtet, einem als Verkäufer alle Angebote vorzulegen. Das gilt auch, wenn man sich eigentlich schon mit einem Käufer handelseinig, der Kauf aber noch nicht rechtswirksam ist. Wenn man in England und Wales nämlich ein Kaufangebot macht, ist der angebotene Preis noch nicht rechtlich bindend. Die Angebote sind subject to contract. Das heißt, der Kaufpreis kann nach wie vor verhandelbar sein, wenn zum Beispiel ein Gutachten Mängel an der Immobilie offenbart. Ein besonders unpopuläres Thema bei Immobilienkäufen in England und Wales ist auch die Stamp Duty Land Tax. Eine Art Grundsteuer, die abhängig vom Kaufpreis einer Immobilie an den Staat abgeführt werden muss. Derzeit ist sie ab einem Kaufpreis von 125.000 Pfund fällig. Sie beginnt bei 2% vom Kaufpreis und steigt bis auf 12% für Immobilien ab einem Wert von über 1,5 Millionen Pfund. In Schottland ist, wie gesagt, mal wieder einiges anders. Wenn man dort ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchte, sollte man sich gleich einen Rechtsvertreter suchen, also einen Solicitor, denn der muss den gesamten Kaufprozess abwickeln. Wenn man nämlich Interesse an einer konkreten Immobilie hat, kann nur ein Solicitor das dem Verkäufer offiziell wissen lassen. Und dann darf die Immobilie auch nicht verkauft werden, ohne dass man die Chance hatte, ein Angebot abzugeben. Der Solicitor koordiniert auch alle anderen Angelegenheiten beim Hauskauf, wie zum Beispiel die Organisation von Gutachten vor Abgabe eines Kaufgebots. In Schottland werden Immobilien auf eine von drei Arten angeboten. Bei Fixed Price, also Festpreis, wird an den ersten Bieter verkauft, der den in der Anzeige angegebenen Preis zu zahlen bereit ist. Wenn die Immobilie schon eine Weile auf dem Markt ist, mag ein Verkäufer auch geneigt sein, zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen. Grundsätzlich ist das alles aber ein Spiel auf Zeit. Bei Offers Over wird in der Anzeige ein Mindestpreis angegeben und es wird erwartet, dass Interessenten ein Gebot darüber abgeben. Aber wie weit darüber? Das ist wieder eine Spieltheorie. Hier wird der Solicitor dann besonders wichtig. Nicht nur, weil er der Einzige ist, der überhaupt ein Angebot übermitteln darf, sondern auch, weil er als Spezialist wissen sollte, wie der lokale Immobilienmarkt aussieht und wie weit über den Mindestpreis in der fraglichen Gegend üblicherweise die erfolgreichen Gebote liegen. Ein Verkauf auf der Basis von Offers Around schließlich ist so etwas wie Verhandlungsbasis in Deutschland. Der Verkäufer hat eine ungefähre Preisvorstellung, aber ist offen für Verhandlungen nach oben und unten. Wieder ist der Solicitor der Einzige, der hier Gebote machen darf. Und egal, wie das Gebotsmodell für eine konkrete Immobilie in Schottland aussieht, hier haben die Rechtsvertreter den Prozess bis zum Schluss in der Hand. Auch Florian Milde hat noch ein paar Fragen zum Wohnen auf der Insel. Er fragt, warum zahlt man in England die Miete wöchentlich? Wenn man etwa 450 Pfund zahlt, was verdient man da so? Und wie läuft das mit den Nebenkosten wie Gas und Strom? Meldet man sich dort wie in Deutschland an? Handeln wir das mal schnell der Reihe nach ab. Ja, traditionell ist es üblich, dass man Mieten auf Wochenbasis bezahlt. Das ist auch für beide Seiten viel besser kalkulierbar und flexibler. Insbesondere, wenn auch das Einkommen der Mieter wöchentlich gezahlt wird. Was insbesondere bei niedrigeren Einkommensgruppen oft der Fall ist. Denn Kalendermonate haben eine unterschiedliche Anzahl an Tagen und Arbeitsverhältnisse und Mietdauern lassen sich oft besser in Wochen als in Monaten abdecken. Man denke nur an Studenten, die bestimmte Wochen an der Uni verbringen und eigentlich nie fein säuberliche Kalendermonate vom ersten bis zum letzten. Auch wenn man umzieht, ist eine Woche Überlappung zwischen alter und neuer Wohnung viel besser zu managen als ein ganzer Monat doppelte Miete. Wobei in meiner Erfahrung die Briten ohnehin gern ganz ohne Überlappung umziehen. Das heißt, sie ziehen oft innerhalb eines oder zweier Tage um. Aber auch hier gilt, die monatlichen Mietzahlungen werden häufiger. Genauso wie mittlerweile monatliche Gehaltszahlungen eher die Regel als die Ausnahme sind. Aber gerade bei niedrigen Einkommen oder einfachen Mietwohnungen findet man immer gern noch wöchentliche Abrechnungen. Das gilt für die angesprochenen Utility Bills, also die Nebenkosten, auch. Wie in Deutschland geht man dafür mit einem Energieversorger bzw. einem Telefon- oder Fernsehanbieter einen Vertrag ein. Wie ich schon in Folge 6 geschildert hatte, sind solche Utility Bills auch immer noch oft das Mittel der Wahl, um seinen eigenen Wohnsitz nachzuweisen. In der Mangelung eines zentralen Meldewesens erkennen zum Beispiel Banken für die Kontoeröffnung eine Stromrechnung mit dem eigenen Namen und der entsprechenden Adresse als Nachweis des Wohnsitzes an. Dumm nur, wenn man irgendwo zur Untermiete oder in einer WG wohnt und der Name auf der Stromrechnung nicht der eigene ist, dann braucht man andere Nachweise. Und was die Mietkosten aus Einkommen angeht, Wohnen ist in Großbritannien tendenziell teuer. Aber natürlich gibt es wie in jedem Land auch hier massive Unterschiede von Gegend zu Gegend. Und in einem gewissen Rahmen spiegeln das auch die lokalen Gehälter wider. Im Extrem gibt es zum Beispiel für London explizit Zuschläge, die in Stellenanzeigen ausgewiesen sind, weil die Mieten hier so exorbitant hoch sind. Diese Zuschläge reichen natürlich nicht aus, um sich eine Wohnung im Londoner Stadtgebiet leisten zu können, aber wenigstens kompensieren sie ansatzweise Zeit und Kosten für das Pendeln aus mietpreistechnisch erträglicheren Vororten. Um Arbeit geht es auch bei der Frage von Matthias Hund. Er interessiert sich für die Arbeitskultur auf der Insel. Natürlich gibt es hier immer große Unterschiede zwischen Branchen und Unternehmen, schreibt Matthias. Aber vielleicht kannst du etwas von deinen Erfahrungen zur allgemeinen Umgangsform, der Arbeitsmoral, den Arbeitszeiten und Ähnlichem im Vereinigten Königreich berichten. Was ist anders als in Deutschland und was ist vielleicht auch ähnlich, wo man Unterschiede erwarten würde? Ein wenig bin ich auf dieses Thema schon in Folge 10 von Via Britannia eingegangen. Wie Matthias schon so richtig sagt, sind die Unterschiede zwischen Branchen und Unternehmen oft größer als zwischen Ländern. Ich selbst habe in meiner eigenen Zeit auf der Insel nur für ein einziges Unternehmen, aber zumindest an unterschiedlichen Standorten und in unterschiedlichen Funktionen gearbeitet. Und ungeachtet davon arbeite ich nun seit gut 15 Jahren ständig mit vielen Deutschen und Briten zusammen. Das kann ich also zu grundsätzlichen Gemeinsamkeiten und Unterschieden sagen. Und ja, ich meine Dinge jetzt mal ein wenig schwarz und weiß. Geradezu berühmt ist die angebliche englische Zurückhaltung. Wenn es um Zahlen, Daten, Fakten geht, sind auch Briten mal gerade heraus. Aber im zwischenmenschlichen Miteinander sind sie eher vorsichtig, was die Wortwahl angeht. Beim berühmten Smalltalk vermeidet man möglicherweise kritische Themen und britische Arbeitsanweisungen und Kritik werden gern weich verpackt. If you have time, you may want to look into that ist nicht wörtlich als wenn du Zeit hast, kannst du dir das ja mal genauer ansehen zu verstehen, sondern als ein recherchier das bitte so schnell wie möglich. Dazu kommt dann noch der oft feine englische Humor, sodass man schon ein gutes Ohr entwickeln muss, welche Bemerkungen nun ernst und welche eher ironisch gemeint sind. Gleichzeitig haben Briten aber in der Regel eine höhere Risikobereitschaft und Fehlertoleranz als Deutsche. Man ist Veränderungen aufgeschlossener und um ein Problem zu lösen, möchte man keine langen Analysen, sondern probiert gern mal etwas aus. Wenn das schief geht, lernt man daraus und probiert es beim nächsten Mal eben anders. Man ist durchaus leistungsorientiert und will Dinge vorantreiben, aber die berühmten 80%-Lösungen liegen den Inselbewohnern ein wenig mehr als uns qualitätsorientierten und fehlerscheuen Deutschen. Dann ist da noch die Sache mit der persönlichen Nähe. Nur weil man sich im Englischen oft schnell beim Vornamen anspricht, darf man das nicht mit deutscher Kumpelhaftigkeit verwechseln. Man hält immer noch Distanz, auch körperlich. Wird man einander vorgestellt, gibt man sich natürlich die Hand. Und auch wenn man einen Geschäftspartner lange nicht gesehen hat, werden Hände geschüttelt. Aber nicht jedes Mal, wenn man sich begegnet. Schon oft haben englische Kollegen ausgiebiges Händeschütteln vor Besprechungen mit einem »Ah, wir sind heute wieder sehr deutsch« kommentiert. Auch wird es lange, oft Jahre dauern, bis einen britische Kollegen mal zu sich nach Hause einladen. Das Privatleben ist für viele tabu. Stattdessen genießt man unter Kollegen gemeinsame Aktivitäten. Man geht bowlen oder golfen oder sogar gemeinsam ins Fitnessstudio. Oder natürlich in den Pub. Das oft sehr trunkene Verhalten auch von hochrangigen Managern in Pubs und insbesondere bei Firmenweihnachtsfeiern mag auf uns unprofessionell wirken. Für die Briten gibt es aber klare Grenzen zwischen reinem Arbeitsplatz, Freizeitaktivität mit Kollegen und Privatleben. Auch Hörer Martin Kozanowski interessiert sich für das Arbeitsklima auf der Insel. ob ich ein paar Ratschläge für Deutsche hätte, die dort arbeiten möchten, fragt er, zum Beispiel im Hinblick auf Bewerbungen und Vorstellungsgespräche. Wieder möchte ich hierzu grundsätzlich auf Folge 10 verweisen. Ein paar wesentliche Einsichten aus meiner Zeit als ehemaliger Personaler wiederhole ich aber gerne. Die Briten sind bei Stellenbeschreibungen oft sehr viel klarer, was die genauen Aufgaben bei einem Job sind und welche Fertigkeiten sie von einem Bewerber erwarten. Dabei geht es oft gar nicht so sehr um die formalen Qualifikationen, also um akademische Abschlüsse. Man muss als Bewerber vor allem glaubhaft darlegen, dass man die notwendige Erfahrung hat, um die entsprechenden Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. Ob man diese Erfahrung hat, weil man ein bestimmtes Fach studiert hat, oder man eine Fortbildung gemacht hat, oder man eine ähnliche Aufgabe schon in einem früheren Job hatte, oder man zufälligerweise ein Hobby hat, das passt, ist da eher zweitrangig. Daher gilt bei Bewerbungen, schaut euch genau an, was im Einzelnen an Kompetenzen verlangt wird und überlegt euch Beispiele, mit denen ihr belegen könnt, dass ihr das könnt. Eine sogenannte kompetenzbasierte Personalauswahl ist zwar auch in Deutschland eigentlich das Ziel, aber den Briten gehört sie schon viel länger zur Arbeitskultur. Außerdem sind wir Deutschen immer noch zu sehr fixiert auf formale Zeugnisse und Qualifikationen. Auf der Insel gibt es auch so etwas wie ein schriftliches Arbeitszeugnis nicht. Stattdessen erkundigt man sich eher bei früheren Arbeitgebern persönlich, wie der Bewerber sich denn damals so als Mitarbeiter angestellt hat. Das mag subjektiver erscheinen, aber sind wir mal ehrlich. Vieles, was einen guten Mitarbeiter ausmacht, lässt sich schlecht in Zeugnisse fassen. Ansonsten gilt natürlich bei Bewerbungen, was nichts mit dem Job zu tun hat, hat in einer Bewerbung nichts zu suchen. Kein Foto, keine Angaben zu Geburtsort, Berufen der Eltern, Religion, Familienstand oder ähnlichen Details, die man häufig noch in deutschen Lebensläufen findet und die nicht erst seit dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz längst überholt sind. Diese ganzen Dinge sind wieder Privatsache und sagen nichts darüber aus, ob man für eine Stelle qualifiziert ist oder nicht. Weniger ist hier daher mehr. Mit der nächsten Hörerfrage bleiben wir in der Wirtschaft, aber kommen doch zu einem ganz anderen Thema. Hilmar Kleinschroth fragt, stimmt es, dass die englische Geschäftswelt, maßgeblich in London, immer noch unter der Zeitverschiebung von einer Stunde zu Kontinentaleuropa leidet? Nach einem Bericht aus den späten 90ern wollte man damals eine Angleichung der Zeitzonen, um nicht pro Arbeitstag bis zu 3 Stunden aktiven Austausch mit dem Rest Europas zu verlieren. Ob die britische Wirtschaft wirklich unter der 1 Stunde Zeitdifferenz zum Großteil Europas leidet, ist eine offene Frage, die tatsächlich immer wieder einmal diskutiert, aber nie wirklich mit handfesten Zahlen untermauert werden konnte. Und das, obwohl man die Zeitdifferenz sogar schon einmal probeweise abgeschafft hat. Aber von Anfang an. 1880 wurde die damalige Greenwich Mean Time als Standardzeit für England eingeführt. Und etwa 10 Jahre später begannen kontinentaleuropäische Länder, ihre unterschiedlichen Zeitzonen auf die 1 Stunde frühere Central European Time zu vereinheitlichen. Es sollte aber bis nach dem Zweiten Weltkrieg dauern, bis die Central European Time wirklich in den meisten kontinentaleuropäischen Ländern galt. Bereits 1916 gab es auch erstmals eine Sommerzeitumstellung. Während des Ersten Weltkrieges kamen zunächst das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn auf die Idee, ihre Uhren im Sommer um 1 Stunde vorzustellen, um das Tageslicht besser für die Mobilmachung ausnutzen zu können. Die Briten machten es den beiden Ländern noch im gleichen Jahr nach. Im Englischen heißt die Sommerzeit deshalb nach wie vor auch Daylight Saving Time. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde immer wieder diskutiert, ob die grundsätzliche 1-stündige Zeitdifferenz zwischen der Insel und dem Kontinent der britischen Wirtschaft zum Nachteil gereicht. Oder auch, ob eine ganzjährige Sommerzeit nicht hilfreich wäre. Oder gar beides auf einmal. Und so kam es ab 1968 zu einem Experiment. Das Vereinigte Königreich und Irland stellten ihre Uhren im März wie gewohnt für die Sommerzeit um 1 Stunde vor, machten das aber erst 3 Jahre später, im Oktober 1971, wieder rückgängig. Da auf dem Kontinent zu diesem Zeitpunkt Sommerzeitregelungen noch nicht so weit verbreitet waren, hieß das, dass die britische und irische Zeit für den Großteil des Jahres plötzlich im Einklang mit der Zeit vieler europäischer Länder auf dem Kontinent verlief. Aber wie gesagt, brach man das Experiment mit dieser sogenannten British Standard Time 1971 wieder ab. Handfeste wirtschaftliche Effekte gab es damals wohl keine. Unfallstatistiken legten zwar nahe, dass die dauerhafte Sommerzeit mehr Unfälle in den Morgenstunden verursachte, aber deutlich weniger Unfälle in den Abendstunden. Unterm Strich wäre eine dauerhafte Sommerzeit aus Sicherheitsgründen also vorzuziehen. Später wurden diese Daten aber relativiert, da auf der Insel zur gleichen Zeit auch neue Alkohollimits am Steuer eingeführt wurden und die geringeren Unfälle am Abend ziemlich sicher darauf und nicht auf das längere Tageslicht zurückzuführen gewesen waren. Dennoch, immer wieder haben vor allem Verbände zur Arbeits- und Verkehrssicherheit für einen kompletten Wechsel der Inselstaaten auf die Central European Time oder für eine ganzjährige Einführung der Sommerzeit plädiert. In den südlichen Regionen England und Wales stürzt das bei vielen auf Zuspruch, aber die nördlicher gelegenen Regionen Schottland und Irland sind dagegen. Eine solche Zeitverschiebung würde im Norden bedeuten, dass die Wintersonne nicht vor 10 Uhr morgens aufgeht. Und insbesondere die Landwirtschaft und Wirtschaftszweige, die vom abendlichen Geschäft leben, wie Restaurants und Theater, sind dagegen. 2010 gab es im britischen Parlament den bisher jüngsten Versuch, eine Kosten-Nutzen-Analyse einer solchen dauerhaften Zeitanpassung durchzudrücken. Aber wieder ist hier das Unterfangen unter anderem am Eingreifen schottischer Abgeordneter gescheitert. Und so wird die Insel auch auf absehbare Zeit bei ihrer 1 Stunde Zeitdifferenz zum europäischen Kontinent bleiben. Und sind wir mal ehrlich, in der heutigen Zeit werden durch den technischen Fortschritt und die 24-Stunden-Mentalität vieler Branchen Zeitzonenunterschiede ohnehin immer irrelevanter. Kommen wir nun zu etwas ganz anderem. Sprichwörtern und Redewendungen. Jo Mangold fragt, wie würden Sie die beleidigte Leberwurst ins Englische übersetzen? Oder da schlägt dem Fass den Boden aus. Dazu habe ich im Netz nur sehr Rudimentäres gefunden. Nun, dass es kaum direkte Entsprechungen zwischen den Sprichwörtern und Redewendungen zweier unterschiedlicher Sprachen gibt, ist nicht weiter verwunderlich. Die meisten Redewendungen entstehen isoliert in einer Sprache A und sind fest mit dieser verwurzelt. Die Übersetzungen von solchen Redewendungen in eine andere Sprache B setzen sich in der Regel nicht durch. Dazu fehlt ihnen dort der kulturelle Unterbau und die gewohnheitsmäßige Verwendung. In dieser zweiten Sprache gibt es höchstens eigene, lokal entstandene Redewendungen, die dem Sinn der Redewendung aus der ersten Sprache nahekommen. Ausnahmen bilden hier nur Redewendungen auf Basis einer gemeinsamen kulturellen Grundlage, wie international weit verbreiteten literarischen Werken, zum Beispiel der Bibel oder den Stücken von William Shakespeare. So gibt es das deutsche Auge um Auge im Englischen genauso als an eye for an eye, weil beides letztlich die jeweilige Übersetzung einer hebräischen Redewendung aus der Bibel ist. Und wie ich bereits in Folge 32 erwähnt hatte, verdanken wir William Shakespeare auch viele Redewendungen, die wir heute ganz natürlich als Deutsche ansehen. Ob uns nur die Haare zu Berge stehen, Liebe blind ist oder jemand ein Herz aus Gold hat. Diese Redewendungen gehören seit Jahrhunderten fest zum deutschen Sprachschatz und haben eine direkte Entsprechung im Englischen. Was machen wir also mit den von Jo Mangold erwähnten sehr deutschen Redewendungen? Wir suchen englische Redewendungen, die die gleiche Aussage haben. Die beleidigte Leberwurst hat im Deutschen ihren Ursprung darin, dass man im Mittelalter in der Leber den Sitz der Gefühle vermutete. Wenn einem also etwas Schlechtes widerfuhr, reagierte vermeintlich die Leber beleidigt. Der Wurstbestandteil wurde der deutschen Redewendung erst sehr viel später hinzugedichtet. Im Englischen sagt man von jemandem, der beleidigt davonzieht, he leaves in a huff. Ein huff ist ein Windstoß. Und jemand, der huffy ist oder in a huff, der wird von einem Schwall Arroganz oder Wut übermannt und macht auch Wind. Er atmet schwer. Wenn im Deutschen etwas dem Fass den Boden ausschlägt, dann steht das für eine unerhörte Aktion. Historisch kommt die Redewendung daher, dass Beamte früher Fässern, in denen sie bei Kontrollen schlecht gewordenes oder illegales Bier entdeckten, den Boden ausgeschlagen haben. Sie haben dem Eigentümer also nicht nur verboten, die Ware zu verkaufen, sondern diese gleich zerstört. Eine andere deutsche Redewendung mit einer ähnlichen Bedeutung ist, den Vogel abzuschießen. Das kommt natürlich vom Sportschießen. Eine größere Leistung als den Vogel abzuschießen gibt es nicht. Im übertragenen Sinne bekommt also jemand für seine unerhörte Tat ironisch den ersten Preis. Und genau dieses Bild zeichnet auch die entsprechende englische Redewendung. Jemand, der etwas Unerhörtes tut, takes the biscuit. Er nimmt den Keks bzw. den Kuchen mit nach Hause. Schon im antiken Griechenland war bei Wettbewerben der erste Preis oft ein Gebäckstück. Und diese Redewendung blieb im Englischen erhalten. Im amerikanischen Englisch heißt die entsprechende Redewendung tatsächlich auch to take the cake. Damit aber genug der Sprachgeschichte. Was ich nur sagen will, es lohnt sich, der Geschichte von Redewendungen in jeder Sprache nachzugehen. Aber erwartet nicht, dass die Redewendungen zwischen zwei verschiedenen Sprachen, wie Deutsch und Englisch, so einfach vergleichbar wären. Zum Schluss muss ich noch auf ein Thema kommen, zu dem ihr Hörer nicht nur eine Frage, sondern auch die dazugehörige Antwort geliefert haben. Im August hat mir Armin Steitz aus Dietzenbach bei Frankfurt eine E-Mail geschrieben. Zu seinem 50. Geburtstag hat er sich einen langjährigen Wunsch erfüllt und ist mit seiner Frau Carola und ihrem gemeinsamen Sohn Ansgar zum Urlaub in Schottland unterwegs gewesen. In seiner E-Mail bedankte sich Armin für Viva Britannia, denn der Podcast hätte ihm und seiner Familie nicht nur noch mehr Lust auf diese Reise gemacht, sondern auch einiges vereinfacht. Gleichzeitig wünsche sich die Familie Steitz für eine zukünftige Folge mal das Thema Barrierefreiheit auf der Insel, denn Sohn Ansgar sitzt im Rollstuhl. Diese Mail hat mich natürlich sehr gefreut, aber zum gewünschten Thema muss ich passen. Dazu weiß ich einfach nicht genug über die Situation von Gehbehinderten in Großbritannien. Ich habe die Briten intuitiv immer als sehr bemüht erlebt, wenn es um rolligerechte Ausstattung und Inklusion im Allgemeinen geht. Aber zum Beispiel die alte Baumasse ist für Barrierefreiheit ja nicht immer ideal. Anfang November bekam ich dann überraschend Post. In einem großen Umschlag fand ich nicht nur ein komplettes Fotobuch vom Schottland-Trip von Familie Steitz, und ich muss sagen, in 3 Wochen haben die mehr gesehen als ich verteilt über die letzten 20 Jahre, sondern auch einen Brief mit ihren Erfahrungen. Und ab hier zitiere ich Armin, Carola und Ansgar. Mit ein klein wenig Mühe und einem Helfer dabei ist es kein Problem für einen Rollstuhlfahrer, Schottland zu erleben. In ganz Schottland, in allen öffentlichen Einrichtungen und auch fast in allen Pubs, Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten etc. haben wir behindertengerechte Zugänge, WCs und Aufzüge vorgefunden. Zum Beispiel im Castle von Edinburgh wurden wir schon vor dem Eingang angesprochen, dass ein Fahrservice zum höchsten Punkt des Castles unentgeltlich angeboten wird. Es hat während der gesamten Zeit nicht einen Einheimischen gegeben, der uns nicht freudig seine Hilfe angeboten hätte. Und wir haben nicht eine einzige Behindertentoilette vorgefunden, die als Abstellkammer missbraucht wird, wie hier des Öfteren. Sogar beim Edinburgh Tattoo gab es ganz oben auf der Tribüne, bei den Plätzen für Rollifahrer, ein eigenes WC. Und die Plätze waren toll, ebenso wie das ganze Tattoo. Der Zugang zu den meisten B&Bs und vielen Hotels ist zwar, wie du schon gesagt hast, eingeschränkt bis unmöglich, aber gemeinsam mit den Leuten vor Ort hat sich immer eine Lösung finden lassen. Die Schotten sind also nicht nur bemüht, sondern sie schaffen auch Lösungen. Hut ab! Als Inhaber eines Gehbehindertenausweises im Auto durften wir fast überall einfach parken. Stichwort doppelte gelbe Linie. Und wir wurden darauf sogar von freundlichen Polizisten mehrfach hingewiesen. Uns haben das Land und die Leute so sehr beeindruckt, dass wir alle 3 beschlossen haben, dass es noch mehr zu entdecken gibt. Und wir 2016 wieder die Insel bereisen. Wieder mit dem eigenen Auto, aber diesmal durch den Tunnel und mit Übernachtung in England. Ja, was soll ich da noch sagen, außer vielen herzlichen Dank, liebe Familie Steitz, für diesen wertvollen Bericht aus erster Hand. Und auch für 2016 wünsche ich euch wieder eine ganz tolle Zeit auf der Insel. Mit diesen positiven Eindrücken möchte ich euch alle in die Weihnachtszeit entlassen. Wer übrigens noch nicht weiß, was er mir schenken soll, vom Viva Britannia Blog gibt es einen Link zu meinen Amazon-Wunschzetteln. Natürlich könnt ihr auch auf Patreon selbst Förderer dieses Podcasts werden. Im Erreichen des nächsten Patreon-Meilensteins ist eine Folge über britischen Wein fällig oder so. Wer würde das nicht mal hören wollen? Und wer auf den letzten Drücker noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, dem sei noch einmal das brandneue und besonders umfangreiche Buch Viva Britannia 2 ans Herz gelegt. Kurz vor Silvester melde ich mich dann noch einmal, wie üblich, mit einem kleinen Viva Britannia Jahresrückblick. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Thanks for listening. Cheers and bye-bye.